Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Der Startschuss für die Aufholjagd im Kampf ums Kanzleramt ist gefallen. In Dortmund hat die SPD auf einem Sonderparteitag ihr Wahlprogramm beschlossen und ihr Kanzlerkandidat hat die Samthandschuhe ausgezogen. Es bleibt den Sozialdemokraten auch nicht viel anderes übrig, als auf Angriff zu schalten, um den Umfragevorsprung der Union bis September wieder aufzuholen. Und wie ernst es der SPD damit sein muss, zeigt sich allein daran, wie geschlossen sie heute auftrat. Keine spaltenden Streitereien, keine zerreibenden Debatten. Auch Altkanzler Gerhard Schröder, der Vater der bei vielen Genossinnen und Genossen argwöhnisch gesehenen Agenda 2010, wurde begeistert bejubelt. Immerhin hatte der es 2005 ja geschafft, einen zunächst großen Vorsprung der Union fast komplett aufzuholen. Michael Heusen.
Woran misst sich der Erfolg einer Parteitagsrede? Wie oft es Standing Ovations gibt? Wie heiß der Spitzenkandidat gelaufen ist? Wie lange der Schlussapplaus dauert? Oder einfach nur am Glanz in den Augen der Genossinnen und Genossen?
Er ist sehr deutlich geworden und hat im Gegensatz zu einigen anderen genau klar gesagt, was wir zu erwarten haben.
Weil er die klaren Konzepte hat, weil er die Leute anspricht, weil er sich um die kleinen Menschen kümmert und weil er einen Plan hat.
Wenn Martin Schulz auf Hochtouren kommt, dann kommt noch einiges hinterher.
Hart geht Schulz mit seiner Gegenspielerin ins Gericht. Kanzlerin Merkel sage nichts, nehme keine Stellung, beziehe keine konkrete Position und demotiviere damit die Bürger, wählen zu gehen.
Zugegeben, es war eine erfolgreiche Strategie. Wenn ein Hauptquartier einer Partei und eine Regierungszentrale das Absinken der Wahlbeteiligung mit System betreiben, mit Vorsatz, als wahltaktische Maßnahme, dann nennt man das in Berliner Kreisen vielleicht asymmetrische Demobilisierung. Ich nenne das einen Anschlag auf die Demokratie.
Schulz verspricht, er wolle die Dinge beim Namen nennen, wolle die Gesellschaft in einer Zeit rasanter Veränderungen zusammenhalten, das Rentenniveau stabilisieren und für Gerechtigkeit sorgen, unter anderem durch Steuerentlastungen für niedrige und mittlere Einkommen. Unter den Delegierten auch Altkanzler Schröder, er, der als großer Wahlkämpfer gilt, macht der SPD trotz der schlechten Umfragewerte Hoffnung, denn ein Drittel aller Wähler würde sich erst kurz vor der Wahl entscheiden.
Und genau dies, liebe Genossinnen und Genossen, ist unsere Chance. Wenn wir in den nächsten Wochen alle Kräfte mobilisieren, um jede Stimme kämpfen, dann können wir unser Ziel erreichen. Dann werden wir es schaffen, die SPD zur stärksten Partei zu machen.
Mehr als 5.000 in der Dortmunder Westfalenhalle jubeln für Schulz. Weil er aber keine Zeit für jeden hat, muss ihn ein Pappkamerad vertreten. Ob er bald noch weniger Zeit haben wird oder doch mehr, das entscheiden die Wähler in 13 Wochen.
Das Wahlprogramm der SPD kommentiert nun Thomas Kreuzmann vom Hessischen Rundfunk.
Seit heute hat die SPD ein offizielles Wahlprogramm, einstimmig verabschiedet. Jetzt wissen die Wähler, woran sie mit ihr sind, konkreter als bisher bei der Union. Gerade bei Steuern und Sozialabgaben. Von Geringverdienern bis weit in die Mittelschicht will die SPD Steuerzahler entlasten. Aber besonders Gutverdienende sollen mehr zahlen. Und Kitas gratis sein, die Renten staatlich gestützt werden und die Rüstungsausgaben nicht explodieren. Jetzt wird die SPD wieder besser unterscheidbar von der Merkel-CDU. Allerdings sind das viele, auch komplizierte Vorschläge. Ein packendes Einzelthema, ein packender Slogan, Fehlanzeige. Und es fehlte ein Mutmacher. Schulz holte Altkanzler Schröder auf seinen Programmparteitag. Beide stehen sich politisch nahe. Martin Schulz will auch nicht mit Schröders Hartz-Reformen brechen, wie manche anfangs glaubten. Er will einen Wahlkampf der Mitte links angehaucht. Dabei ist Martin Schulz weniger politisches Alpha-Tier als Gerhard Schröder, auch wenn er wie heute durchaus leidenschaftliche Reden halten kann. Dabei hatte er eine Attacke gegen Angela Merkel geritten, die einige als unangemessen polemisch empfinden, aber das ist Wahlkampf. Es zeigt allerdings auch den enormen Druck, der auf Schulz lastet. Denn Wahlen werden von Spitzenkandidaten gewonnen, die bei den Wählern Vertrauen in ihre Belastbarkeit und Durchsetzungsfähigkeit wecken und weniger von Programmen. Nach den derzeitigen Umfragewerten dürfte es Kandidat Schulz gegen Kanzlerin Merkel weiter schwer haben. Auch wenn er Rückenwind durch eine geschlossene SPD bekommt und durch ein Wahlprogramm, das zu ihm passt.
Thomas Kreuzmann kommentierte und einen ausführlichen Bericht zum SPD-Parteitag sendet das Erste um Mitternacht. Während die SPD also volle Kanne auf Wahlkampf schaltet, war bei der Partei der amtierenden Regierungschefin bisher noch nicht so viel davon zu sehen. Doch so langsam rühren sie sich auch bei der CDU. Heute Abend traf sich das Präsidium und an dem Tag, an dem die SPD mit der Hilfe eines Altkanzlers zum Angriff aufs Kanzleramt bläst, mal zu schauen, wie das verteidigt werden kann. Im Prinzip könnte sich ja auch die CDU auf die Vorlagen ehemaliger Kanzler berufen. Wie es aktuell um den Wahlkampf der Christdemokraten bestellt ist, berichtet Oliver Köhr.
3 Monate noch bis zur Bundestagswahl, das merkt man inzwischen auch der CDU an. Hier im Konrad-Adenauer-Haus twittern sie in Wahlkampfzeiten noch mehr als ohnehin schon. Normalerweise unter Hashtags, also Schlagworten, die irgendwie einleuchtend oder naheliegend sind. Diese Woche unter diesem Hashtag. Das soll der Generalsekretär mal schön selbst versuchen auszusprechen.
Fitit wie Google.
So. Und was soll das jetzt heißen?
Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.
Dass es ausgeschrieben genauso sperrig ist, egal, es ist immerhin das erste sichtbare Zeichen, dass die CDU überhaupt bereit ist, am Wahlkampf teilzunehmen. Plakate gibt's, aber ein Programm, wie alle anderen Parteien es haben, Fehlanzeige.
Vor der Sommerpause weiß jeder, wo die Union steht, und das war unser Ziel.
Damit das klappt, kommen sie heute Abend alle hierher. Lockerungsübungen. Das Präsidium will mal gucken, was Programmhauptautor Altmaier schon zu Papier gebracht hat. Eine öffentliche Diskussion darüber ist in der CDU nicht vorgesehen. Wer was will, schickt ein Papier an Altmaier oder trägt die Forderung lautstark vor.
Jetzt sollten wir auch mal einen Fokus auf diejenigen legen, die den Staat hier am Laufen halten. Das sind Familien, das sind Menschen, die morgens aufstehen, die auf den Wecker kloppen, die arbeiten gehen. Und die brauchen eine Entlastung. Und die muss spürbar sein.
Der Wirtschaftsflügel ist damit ganz nah bei der CSU, die auch eine wuchtige Entlastung will.
15 Milliarden ist die Basis durch die Einkommensteuer. Da kommt noch eine Menge aber dazu. Vom Soli über das Baukindergeld bis auch zu anderen Maßnahmen.
Aber was die Bayern wollen, ist erst nächste Woche bei einer gemeinsamen Sitzung Thema. Die CDU will ja
Fitit wie Google. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.
Gut und gerne 15 Milliarden Euro Entlastung pro Jahr hält der Finanzminister für möglich, mehr aber nicht.
Und deswegen sollten wir in dieser Größenordnung, die ich schon vor 1,5 Jahren genannt habe, pro Jahr die Steuern korrigieren. Über die Einzelheiten reden wir in der Union.
Anfang Juli soll das Wahlprogramm inklusive Steuerkonzept stehen. Mal sehen, ob das ein genauso großer Erfolg wird wie Fedit für Google. Die Internetseite mit diesem Namen hat sich nämlich inzwischen die Konkurrenz gesichert.
Als Lehre aus der Finanzkrise hatte die Europäische Union beschlossen, nicht mehr die Steuerzahler für pleitegegangene Banken haften zu lassen. In Italien sollen jetzt 2 Banken mit staatlichen Milliardenhilfen abgewickelt werden. Die Nachrichten mit Jan Hofer.
Die EU-Kommission hat die Pläne der italienischen Regierung zur Abwicklung von 2 Krisenbanken genehmigt. Diese stellt zunächst 5,2 Milliarden Euro bereit, damit die gesunden Geschäftsteile der beiden Regionalbanken Banco Popolare di Vicenza und Banco Veneto verkauft werden können. Insgesamt sind bis zu 17 Milliarden vorgesehen. Ein von der EU beschlossener Abwicklungsmechanismus soll eigentlich verhindern, dass Banken erneut mit Steuermilliarden gerettet werden. In diesem Fall greife aber nationales Recht, so die EU-Kommission. Bei der Parlamentswahl in Albanien zeichnet sich ein Sieg der regierenden Sozialisten von Premierminister Rama ab. Ersten Prognosen zufolge erreichen sie zwischen 45% und 49% der Stimmen. Zweitstärkste Kraft wird demnach die Demokratische Partei von Oppositionsführer Bascha. Beide Lager hatten sich im Wahlkampf für einen schnellen Anschluss ihres Landes an die Europäische Union ausgesprochen. Albanien ist bereits seit 2014 Beitrittskandidat. In Pakistan sind bei der Explosion eines Tanklastwagens mehr als 140 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten könnte aber noch steigen, da Dutzende Menschen schwer verletzt wurden. Das Unglück ereignete sich auf einer Fernstraße nahe der Stadt Bahawalpur. Der Fahrer hatte offenbar die Kontrolle verloren, der Laster kippte um. Als Anwohner hinzueilten, um auslaufenden Treibstoff abzufüllen, geriet das Fahrzeug in Brand und explodierte. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat beim Confederations Cup in Russland als Gruppensieger das Halbfinale erreicht. Das Team von Trainer Löw gewann das abschließende Spiel gegen Kamerun mit 3:1.
Es ist der 100. Sieg als Bundestrainer für Joachim Löw, der das deutsche Team als Gruppensieger ins Halbfinale bringt. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit ist es Debütant Demir Bay, der die wichtige Führung erzielt. Von da an läuft es nämlich deutlich besser. Die Kombinationen sind flüssiger und die Stürmer plötzlich treffsicherer. Werner macht das 2:0 nach 66 Minuten. Deutschland in der Folge mit einem Spieler mehr. Kameruns Mabuka muss mit Rot vom Platz. Sein Team hält dennoch dagegen. Schafft den Anschlusstreffer 12 Minuten vor dem Ende. Ter Stegen sieht schlecht aus gegen Aboubakar. Das Finale 3:1 markiert dann erneut Werner. Es ist das 250. Tor in der Ära Löw. Deutschland bleibt damit auch im vierten Duell mit Kamerun ungeschlagen. Der Gegner im Halbfinale am Donnerstag heißt Mexiko.
Eines der höchsten Feste der islamischen Welt, nämlich das heutige Ende des Fastenmonats Ramadan, das kann in Afghanistan jeder feiern. Eines der höchsten Feste des Privatlebens, nämlich die eigene Hochzeit, die ist dort nicht so leicht für jedermann umzusetzen. Und damit ist nicht die Schwierigkeit gemeint, den richtigen Partner oder die richtige Partnerin zu finden. Das übernehmen in vielen Fällen dort ohnehin die Eltern. Arrangierte Ehen oder Zwangshochzeiten sind üblich. Nein, es geht vielmehr darum, dass viele Paare sich die Hochzeitsfeierlichkeiten einfach nicht leisten können. In Herat gibt es jetzt eine massentaugliche Lösung. Für dieses Problem berichtet Markus Spieker.
Keine gewöhnliche Hochzeit, das sieht man schon bei den Sicherheitskontrollen. Bei Großveranstaltungen ist die Terrorgefahr in Afghanistan besonders groß. Das sind die Hauptakteure. 16 Paare, die sich erst nach der Veranstaltung in die Augen sehen werden. Im Saal nehmen die Angehörigen und Freunde ihre Plätze ein. Links die Männer, rechts die Frauen. Fast alle aus armen Verhältnissen. Meine Familie hat kein Geld. Mein Einkommen reicht gerade mal fürs Nötigste. Deshalb bin ich so dankbar, dass ich heute heiraten kann. Ich bin glücklich. Meine Mutter ist auch da, außerdem noch meine Schwester, meine Tante und noch zwei Verwandte. Für alle Gäste gibt es eine Hochzeitstorte, spendiert wie das ganze Fest von Geschäftsleuten aus der Umgebung. Für die Organisation zuständig sind diese Frauen. Sie haben die Paare ausgewählt nach Bedürftigkeit. Seit 6 Jahren sind wir verlobt. Dann habe ich von dieser Möglichkeit gehört und mich sofort beworben. Was die Hochzeit besonders macht, ist die Anzahl der Paare, nicht der Aufwand. Kosten von umgerechnet 20.000 Euro und mehr sind keine Seltenheit. Und das bei einem Durchschnittslohn von unter 2.000 Euro im Jahr. Viele verschulden sich, um den schönen Schein zu wahren. Der Alltag, vor allem der Ehealltag, sieht in Herat triste aus, manchmal geradezu unmenschlich. Das Rollenverständnis ist traditionell. Frauen werden nicht selten zu ihrem Eheglück gezwungen. Nur 1% aller Ehen hier werden aus Liebe geschlossen. Das kommt nur in sehr liberalen Familien vor. Und wenn eine Frau von ihrem Ehemann misshandelt wird, kann sie sich nicht scheiden lassen. Sie kriegt dann von ihren Eltern zu hören, stell dich nicht so an. Einige Ehefrauen landen hier, das städtische Krankenhaus. Jeden Monat werden junge Frauen eingeliefert, die sich umbringen wollten, manchmal kurz nach der Hochzeit. Aus Verzweiflung haben sie sich mit Benzin begossen und angezündet. Es sind überwiegend junge Mädchen, die von ihren Eltern zwangsverheiratet wurden. Oft an viel ältere Männer, die sie schlecht behandeln. Sie sehen keinen Ausweg, als sich selbst zu töten. In einigen armen Familien werden die Töchter regelrecht in eine Ehe verkauft. Der Hochzeitstag ist für sie ein Horrortag. Zumindest der Eheanfang ist bei ihnen vielversprechend. Als Überraschung tritt der größte Star der Stadt auf, der Gewinner einer berühmten Fernsehtalentshow. Während der Saal tobt, planen die Organisatorinnen schon die nächste Massenhochzeit. Wir wollen über Facebook nach Bewerbern Ausschau halten. Und die, die keinen Zugang zum Internet haben, suchen wir in den Moscheen auf. Es gibt hier genug Leute, die sich aus Armut keine Hochzeit leisten können. 3 Stunden wird gefeiert. Für afghanische Verhältnisse ist das kurz. Dann beginnt für die 32 jungen Leute der Ehealltag, ohne Schleier und ohne Sponsoren.
Und hier in Deutschland beginnt morgen wieder der Arbeitsalltag. Claudia Kleinert, wie starten wir denn in die neue Woche?
Ingo, es wird noch mal heiß, allerdings nicht überall. Und Mitte der Woche kriegen wir dann alle deutlich niedrigere Temperaturen. Im Norden wird man das nicht so merken, denn da war es gar nicht so warm. Deswegen hier mal der Trend für Hamburg. Wir starten morgen mit 20 Grad und dann geht's mal kurz auf 22 Grad, dann wieder auf 20. Da passiert nicht allzu viel. Im Süden wird man das eher merken und im Südwesten, München beispielsweise, hier am Mittwoch noch mal über 30 Grad. Dann geht's steil bergab auf 20 Grad, sogar unter 20 Grad, dann Richtung Wochenende. Danach wahrscheinlich wieder Temperaturanstieg. Also in dieser Woche ändern sich die Temperaturen im Süden grundlegend. Morgen Vormittag haben wir es erst einmal noch mit einem Wolkenband und Regen von Nordrhein-Westfalen bis nach Berlin-Brandenburg zu tun. Regnet auch mal kräftiger, ist eine schwache Kaltfront. Dahinter lockert es schon wieder auf und am Nachmittag ist es verbreitet trocken, ausgenommen der Erzgebirgskamm im Süden. Viel Sonne, Temperaturen im Norden gerade mal so 16 bis 22 Grad, im Südwesten bis 32. Dienstag im Westen und Süden erste Schauer und Gewitter. Davon kriegen wir am Mittwoch dann reichlich. Zuvor wird es aber noch mal richtig heiß im Südwesten.
Claudia Kleinert, vielen Dank für diese Wetteraussichten zum Wochenstart. Und soweit von uns. Hier im Ersten folgt jetzt TTT, Titel, Thesen, Temperamente. Und morgen begrüßt Karen Mioska Sie wieder an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.